Ja, einen schönen guten Morgen euch nochmal. Ich weiß nicht, wer mein Predigtthema schon wahrgenommen hat. Da ging es ja um die Nummer 1. Und ich weiß nicht, sagen euch die Namen Tom Brady, Patrick Mahomes was? Ja, ein paar, okay, ja. Nicht viele. Da ging es ja auch Montagnacht aus deutscher Zeit drum, wer davon die Nummer 1 ist. Wer ist der wichtigste Spieler? Wer gewinnt den Super Bowl? Also ihr merkt schon, muss man als Deutscher nicht wissen. Nein, ich war nicht nachts wach. So wichtig ist mir das auch nicht. Aber trotzdem fand ich es spannend zu sehen, gewinnt da einer, der so alt ist wie ich? Oder so ein Jungspund mit seiner Mannschaft? Also wer ist die Nummer 1? Kann man sich ja an vielen Stellen fragen. Wir fragen uns das eher im Fußball. Also die Bayern haben ja die Woche auch nochmal eins nachgelegt und haben jetzt die erfolgreichste Saison ihrer Geschichte hinter sich. Also irgendwie sowas hat die Zeitung geschrieben. Ich verfolge das auch nur am Rande. Aber es muss ja auch nicht der Sport sein. Man könnte ja auch sagen, wie ist es bei den Firmen? Marktwert wäre das so ein Thema. Wer ist die Nummer 1? Vermutungen? Also ihr am Fernseher, sorry, ihr könnt googeln, aber ich höre euch nicht. Amazon höre ich hier, genau, Amazon vor Microsoft und Google, wenn man einfach die wertvollsten Unternehmen nimmt. Alles ganz nette Zahlen und Fakten, die spannende Frage ist aber, wenn es persönlich wird, wer ist die Nummer 1 bei dir in deinem Leben? Also das andere, ja, wer ist die Nummer 1 hiervon, wer ist die Nummer 1 davon? Das kann man alles ganz nett wissen, aber wer ist die Nummer 1 in deinem Leben? Und jetzt, sorry, mal keine vorschnellen Antworten. Also vor allem wir, die wir uns Christen nennen und schon länger dabei sind, haben ja ganz schnell das richtige, lernen wir in der Jungschar, wenn wir da jemals waren, das richtige Wort im Kopf und auf der Zunge und sagen, Jesus. Aber jetzt wollen wir mal keine vorschnelle Antwort geben. Kein Wunsch, sondern eine Wirklichkeit. Ehrlich zu uns sind, also ihr müsst auch mit keinem anderen drüber reden, aber einfach für euch ehrlich. Und bevor ich jetzt lange rede, will ich euch mit ein paar Fragen darüber ins Nachdenken bringen, wie ihr vielleicht euch selber auch auf die Schliche kommt. Wer ist die Nummer 1? Also ich merke, wenn mir was wichtig ist, dann habe ich auch Zeit dafür. Ich mache jetzt mal einfach Zeit zu dem Faktor, der mir auch hilft, auf meine Nummer 1 zu kommen. Vielleicht sagst du auch, passt aber nicht ganz. Kann sein, aber überleg trotzdem mal. Und zwar, wenn du deine letzten 3 Tage nimmst und die verfügbare Zeit. Ich weiß, jeder sollte schlafen. Mancher macht es vielleicht nicht, aber jeder sollte schlafen. Und jeder muss oder darf oder sowas in die Richtung auch arbeiten gehen oder einen Haushalt führen, sich um Kinder kümmern oder irgendwie so Verpflichtungen. Nennen wir mal das Ganze Verpflichtungen, auch wenn manche davon Spaß machen. Das lassen wir mal weg. Dann bleibt in unserer westlichen Welt im Optimalfall noch irgendwie eine Zeitspanne übrig. Also wenn euch der Chef nicht gerade zu einer 80-Stunden-Woche verdonnert hat. Dann bleibt noch was übrig. Und das Spannende ist, wie füllst du ganz freiwillig und natürlich diese Zeit, die dann übrig bleibt? Denk da mal ein bisschen drüber nach. Und ich glaube, es könnte dir auch helfen, dir selber auf die Schliche zu kommen, was dir wirklich wichtig ist. Oder wer? Ich bin mal kurz still. Keine Ahnung, was dir jetzt durch den Kopf geht. Ich würde so gerne jetzt in alle Köpfe gucken, auch in eure. Was da drinnen steckt, weil ich merke bei mir selber, ja, da ist die theoretische Antwort schnell gegeben. Aber wie ist es praktisch? Klar, es gibt so Grauzonen. Manchmal macht Arbeit ja auch Spaß oder ganz oft. Oder das, was wir verpflichtend machen müssen, macht auch Spaß. Aber wofür hast du die meiste Zeit freiwillig verwendet? Das ist die spannende Frage und für mich eben das Indiz, was eine Nummer 1 sein könnte. Ob es wirklich so ist, müsst ihr zum Schluss für euch entscheiden. Und es kann vieles sein. Gut, in unseren Kreisen ist es selten das Auto. Für manchen ist es aber doch die Familie, ein Computerspiel, man selber oder doch Gott. Also wie gesagt, das ist eine spannende Frage, die man ganz schnell abhandeln kann, aber ich glaube, der man dann nicht gerecht wird. Und ich habe uns heute einen Text mitgebracht, der nicht eine Antwort gibt, aber der uns was vor Augen malt. der uns einfach ein Stück Gott vor Augen malt und den ich mit euch heute anschauen will, der sagt uns eigentlich mehr, was schon erledigt ist, nicht was du damit machst. Also das, was du damit machst, da kommen wir ganz am Ende der Predigt nochmal und zu dieser Frage mit der Zeit. Jetzt schauen wir uns dazwischen einfach mal an, was Gott schon gemacht hat, also was erledigt ist. Ich lese einige Verse aus 1. Epheserbrief vor. 1. Epheserbrief, schickt mich nochmal ins Bett. Epheser 1, den gibt es nur einmal, ja? Also wer einen zweiten findet, gebt mir Bescheid, ich kenne ihn noch nicht. Ab Vers 3, da schauen wir einfach mal rein. Die Übersetzung ist heute mal nicht Neues Leben, sondern Neue Genfer Übersetzung, wegen ein paar Worten, mehr Unterschied ist nicht. Da steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Soweit erstmal, kommt dann noch ein Stückchen mehr. Ihr merkt, das fällt relativ schnell auf, es geht um Gott den Vater und Gott den Sohn in diesem ersten Teil. Und er fängt an, also von der Übersetzung her, gepriesen sei Gott. Ja, wofür? Wofür? Und wenn man dann in den dritten Vers reinschreibt, für das, was Gott geschenkt hat, geistlichen Segen. Cooles Begriffsgebilde, gell? Kann man schön rumwerfen, man klingt schön fromm, aber was ist damit bitte gemeint? Geistlicher Segen. Ich habe gedacht, wir fangen mal damit an und überlegen, was meint die Bibel mit Segen? Also das ist ja ein Wort, das zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel und könntet ihr sofort erklären, was Segen ist? Es ist schon spannend, gell? Also wir kennen dieses Wort richtig gut, aber es jemanden zu erklären, der keine Ahnung davon hat, ist im ersten Moment so ein bisschen, ja, okay, also ist was Gutes, keine Angst, ist kein Fluch. Also man kann Fluch so ein bisschen als das Gegenteil sehen, auch vom Alten Testament her. Und bei Fluch weiß jeder, okay, da will jemand was Schlechtes, da wünscht jemanden was Schlechtes. Segen ist in gewisser Weise eine Art Gegenteil davon und es meint was Gutes. Aber Segen ist jetzt nicht einfach nur was wir Menschen tun, sondern es ist was ganz klar mit Gott zusammenhängt. Beim Segen ist klar, da geht es darum, dass was geschätzt, wertgeachtet, anerkannt wird, dass dem anderen nicht nur was Gutes gewünscht wird, sondern das Beste, und zwar aus der Sicht von Gott und der Perspektive der Ewigkeit. Ha! Und das ist so ein kleines Ergänzung, also da geht es nicht nur um was Gutes, sondern um was Gutes aus der Perspektive von Gott. Eigentlich viel, viel größer, aber viel schwerer zu greifen. Weil wenn es einfach was Gutes ist, dann könnte ich jetzt diesen netten Strauß Rosen nehmen, jemand schenken und dann hätte ich quasi Segen verteilt. Das wäre aber ein bisschen kurz gegriffen. Vielleicht ist das für jemanden in dem Moment ein Segen, wenn er Blumen geschenkt kriegt oder ein gutes Wort. Aber dann, weil es Gott dazu nutzt, um in diesem Leben was Gutes zu tun. Die Rosen an sich sind kein Segen, obwohl sie schön sind. Ja? Also von daher, ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Im Alten Testament wird Segen auch oft mit was Materiellem gleichgesetzt. Also wer gesegnet ist, Abraham, ich will dich segnen und dir Nachkommen schenken. Der arme Kerl hat trotzdem bloß einen Sohn gekriegt. Wie passt das zusammen? Ja, sein Volk wurde dann groß, der Segen kam. Darum meine ich, also im ersten Moment denken wir oft materiell, wenn ich gesegnet bin, muss ich reich sein. Es gibt auch christliche Denominationen, die das propagieren, wenn du nur gut genug glaubst, dann wird der Segen in Form von Geld und materiell bei dir auf dem Konto und wo auch immer landen. Ich finde das ein bisschen arg kurz gegriffen, weil was ist mit denen, wo es nicht funktioniert? Nehmen wir mal die Bibel, Hiob. Hiob, der arme Kerl, der hatte viele Zeiten seines Lebens, da war er wohl nicht gesegnet. Dann gab es einen Daniel, der wurde einfach verschleppt und mit ihm ziemlich viele andere auch. Das soll Segen sein? Und trotzdem hat Gott dieses Volk gesegnet. Josef, die Geschichte ist gerade im Kindergottesdienst, Tobi erzählt die gerade schön, die hat ja auch viele Auf und Abs. Und trotzdem war irgendwie der Segen Gottes drüber, als Josef im Gefängnis landet. Also wer keine Ahnung hat, schaut Kigo. Da kriegt er das richtig gerade schön vor Augen gemalt. Ist spannend. Also Segen ist kein so einfaches Wort. Es hat was damit zu tun, dass Gott uns was Gutes will und oft drückt sich das auch im Materiellen aus, aber eben nicht ausschließlich und immer. Es ist aber was, was wir weitergeben dürfen. Wir stehen hier im Gottesdienst und segnen Leute. Es hilft aber nichts, wenn ich jemanden segne. Ich mache es quasi im Auftrag von Gott. Ich darf es aussprechen für ihn. Und Gott muss segnen. Wenn der das nicht macht, dann kann ich segnen, was ich will, hilft nichts. Ein bisschen hilflos so als Pastor, gell? Aber auf der anderen Seite auch schön, dass Gott sich ganz normal hinter unsere Worte spricht, wenn wir das segnen, was er segnen will. Weil dann ist da eine Kraft drinnen. Es ist ein Geschenk. Also ihr merkt, es bleibt nicht ganz einfach. Ihr könnt ja später einfach mal in Ruhe überlegen, wie würde ich Segen meinem Nachbarn erklären. Also außer der ist auch Christ. Aber, oder meinem Arbeitskollegen, der von Gott nur an Weihnachten was hört. Wie würde ich ihm Segen erklären? Es ist gar nicht so einfach, Segen zu erklären. Ihr merkt es, ich habe recht lang dazu gebraucht. Und es ist immer noch nicht absolut greifbar. Aber merkt euch den Zusammenhang. Ohne Gott kein Segen. Das ist so das Wichtigste. Segen kommt von Gott und ist was Gutes, das in unser Leben kommt. Jetzt stecken wir da drin. Dafür soll Gott gelobt sein, dass wir geistlichen Segen bekommen. Wie denn überhaupt? Durch Jesus steht da, so an einer kleinen Stelle. Und durch Jesus ist erst was möglich geworden. Ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich euch was erzähle, was ihr natürlicherweise kennt. Schön, dass ihr es kennt. Aber so ganz natürlich ist das gar nicht. Wir vergessen es und übersehen das so oft. Gott ist heilig, vollkommen, perfekt. Und vielleicht bist du es, aber ich nicht. Von Natur aus. Ich bin es jetzt, weil Jesus mich heilig und passend gemacht hat. Durch Jesus ist es möglich. Und wir können in Gottes Gegenwart, in Gottes Gemeinschaft sein. Und das ist dieses Privileg, was Paulus hier auch als geistlichen Segen bezeichnet, aus meiner Sicht. Ja, das gilt für unseren Gott, den christlichen Gott. Bei anderen Religionen, man kann darüber streiten, ob die Sinn machen oder nicht, aber wenn man sie mal analysiert und schaut, was steckt da dahinter, dann merkt man ganz oft, Gott muss verehrt werden. Für den muss was getan werden, für den muss geopfert werden. Ich muss ihn irgendwie gnädig stimmen. Vielleicht kann ich ihn besänftigen und er ist wohlwollend für mich. Das ist von unserem Denken so weit weg, da denken wir ja gar nicht drüber nach. Also gut, vielleicht manchmal, wenn wir gerade was richtig verbockt haben. Dann kommt so ein Gedanke in uns hoch, muss ich jetzt Gott besänftigen? Nee, muss ich nicht. Kann ich dir freiweg zusprechen. Warum? Weil Jesus das alles für uns gemacht hat. Das ist so ein gigantisches Privileg. Ja, wir dürfen einfach in Gottes Gegenwart treten. Wir müssen da nicht erst Opfer bringen, die richtige Kleidung anziehen, vorher 7 Tage uns reinigen oder was auch immer es für rituelle Sachen gibt in anderen Religionen. Nein! Wir können einfach vor Gott treten. Das ist so ein Geschenk. Das hält Paulus auch nochmal ganz klar fest. Ich habe euch die Verse schon vorgelesen. Ich mache es nochmal. Vers 4 und 5. Denn in Christus hat er uns von, und das finde ich spannend, vor der Erschaffung der Welt erwählt. Also das war von Anfang an sein Plan. Das war nicht so ein Zufall und naja, nichts Besseres kann ich nicht machen. Nein, das wusste er schon, bevor es dich und mich gab. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Merkt ihr das? In seiner Gegenwart. Wir dürfen da einfach sein. Und Gottes Liebe stellt er, also die ist ganz natürlich da. Von allen Anfang an hat er uns dazu bestimmt, jetzt wieder spannend, durch oder in, je nachdem, wie man das Wort übersetzt, Jesus Christus, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hatte er es beschlossen. Du bist ausgewählt, bevor du geboren worden bist. Das hält Paulus hier fest und das hat Paulus nicht erfunden. Das steht schon vorher in der Bibel. Du bist ausgewählt. Wir sind ausgewählt. Das ist sein Plan. Das ist geistlicher Segen. Dieses Geschenk. dass er durch Jesus in die Welt gebracht hat. Und das ist einmalig, ja? Wir brauchen uns vor Gott nicht zu verstecken, sondern wir dürfen einfach in seine Gegenwart treten. Und ja, ihr habt das wahrscheinlich schon oft gehört. Ich weiß nicht, ob du das vom Stream schon gehört hast. Dich kenne ich nicht. Oder nur manchen von euch kenne ich. Aber ich glaube, wir müssen das immer wieder ganz tief sacken lassen. Wir hören das, dann muss es aber vom Ohr erstmal ins Hirn kommen. Wenn es vielleicht im Hirn angekommen ist, muss es ins Herz rutschen. Wenn es im Herz ist, muss es noch in jede Faser unseres Körpers. Und ich glaube, deshalb kann ich das auch heute zum x-ten Mal wiederholen. Weil ich muss es zumindest ziemlich oft hören. Wie es dir geht, weiß ich nicht. Aber merkt ihr, wie gigantisch es ist? Hast du das wirklich verstanden, diese tiefe Wahrheit? Wie beschenkt du bist und wie gewollt du bist? Er kennt dich, bevor du dich selber gekannt hast. Und er will dich, egal ob du dich selber willst oder nicht. Also krass, oder? Sich das immer wieder vor Augen zu malen. Ja, und es ist total popelig und einfach, theoretisch. Aber praktisch ist es so schwer, das zu begreifen und ergreifen. Lass das bitte ganz tief sacken in dir. Warum ist das so wichtig? Also für uns Deutsche ist es aus dem Grund wichtig, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Du bist, was du kannst. Oder wenn du was kannst. Und sonst, fängt ja schon in der Schule an. Wie, nur Hauptschule, hat man früher gesagt. Jetzt gibt es das Wort schon nicht mehr, heißt Mittelschule. Jetzt noch schlimmer, Förderschule. Das sind Klassifizierungen, die machen wir. Die macht nicht Gott. Oder du bist nur Bürofachkraft? Ach nee. Das ist unser Denken, das ist unser Leistungsdenken, westeuropäisch. Das ist nicht Gott, der so über dich denkt. Der freut sich einfach, egal wie du bist. Und da hilft auch nicht, wenn du Topmanager bist. Der mag dich nicht mehr. Sorry, tut mir leid. Der mag dich genauso, wie wenn du Reinigungsfachkraft bist. Oder wie wenn du es nicht geschafft hast, gerade im Moment einen Beruf auszuüben, weil du es gerade mit deinem Leben nicht hinkriegst. Er mag dich. Eine einfache Wahrheit. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts tun. Und wenn du aus einer Kultur kommst, wo Ehre ganz viel Rolle spielt oder eine Kultur, wo Scham ganz viel Rolle spielt, egal was schon alles war und was aus deiner Sicht vielleicht nicht passt, Gott ist das egal, weil er mag dich, genauso wie du bist, selbst wenn du dich nicht annähernd magst. Ey, ich finde das den spannendsten Fakt, der am logischsten und einfachsten scheint, aber ich glaube, der am schwierigsten zu begreifen ist. Paulus macht uns deutlich, genau du bist erwählt. Du sollst in Gottes Nähe sein. Du, genau wie du bist. Nicht erst, wenn du irgendwie weiterentwickelt bist. Nein, wie du jetzt bist. Ich habe nicht gesagt, dass Gott sich wünscht, dass du bleibst, wie du bist. Das ist eine andere Frage. Aber er mag dich schon jetzt, wie du bist. Und auch wenn du dich nie verändern wirst, mag er dich. Bei mir kommt sofort das Leistungsdenken hoch und ich denke mir, ich muss mich aber ändern. Es ist gut, wenn ich mich ändere, will ich nicht bestreiten. Aber nein, muss ich nicht. Gott mag mich so, wie ich bin und nimmt mich, wie ich bin. Hast du es drinnen? Ich habe es dir jetzt oft genug gesagt, glaube ich. Also sonst kann ich noch eine halbe Stunde weiterreden. Würde wahrscheinlich nicht schaden. Wir schauen mal weiter im Text, weil da wird auch nochmal klar, wie das möglich geworden ist. Auch eine Sache. Wir gehen jetzt bald auf Ostern zu. Die Fastenzeit fängt bald an. Ich sage später noch mehr dazu. Es wird deutlich. Da steht, durch ihn, Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Nicht werden wir erst irgendwann vielleicht erlöst, sondern sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und es ist noch nicht alles. Er hat sie in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Man sollte ordentlich vorlesen. In seiner Gnade hat er auch uns alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Also Gott nimmt uns, wie wir sind und sorgt dafür, dass wir zu ihm passen. Das zeigen uns diese Verse nochmal. Das ist Ostern. Das ist Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Die Möglichkeit, dass wir passend für Gott sind. Der zentrale Baustein unseres Glaubens. Wenn du dich damit schwer tust, dann lass uns bitte reden. rufe mich an, spreche mich hinterher an. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstanden haben, weil sonst rutschen wir sofort in ein Ich muss aber noch und ich und darf ich schon. Nein, Gott hat schon, durch Jesus. Vers 9, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, nicht durch eine Leistung von uns, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also das, was bei Gott ist und wir. Alles eins, durch Christus, in Christus. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie man dann dieses Wort übersetzt. Durch Christus hat Gott seinen Plan umgesetzt. Nicht erst, indem wir irgendwas Gutes getan hätten, indem wir was erkannt haben. Durch Christus ist das schon geschehen. Er ist das Bindeglied, nicht das Verbindeglied. Zwischen Himmel und Erde, durch ihn sind wir ein. Und dieses Durch ist ernst gemeint, durch das, was er getan hat. Oder wie gesagt, man kann das Wort auch in und wegen übersetzen. Wir übersetzen ja gerade aus dem Griechischen ins Deutsche. Aber durch finde ich fast am besten für uns Deutsche. Jesus hat es gemacht, durch ihn ist es möglich. Aber auch in hat seinen Reiz. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, in ihm sind, dann ist das möglich. Ihr merkt, der Titel ist nicht übertrieben. Jesus first, who else? Jesus zuerst, wer sonst? Wer hat es sonst verdient, als Gott verehrt zu werden, außer unser Gott, der auf der einen Seite Schöpfer ist und überhaupt alles gemacht hat und der auf der anderen Seite aber auch der ist, der Gemeinschaft sucht, der Liebe zeigt und ausdrückt, der unsere Gegenwart haben will, der Gemeinschaft durch Jesus ermöglicht hat. Ich will noch mal kurz festhalten, was der Epheserbrief bis dahin festgehalten hat. Also erstens, Gott ist Schöpfer, der dich von Anfang an wollte. Ja? Erstes. Du brauchst dich nicht verstecken, du brauchst dich nicht schämen, du darfst dich einfach dran freuen. Er will Gemeinschaft mit dir. Zweitens, die Gemeinschaft sucht Gott sogar. Der wartet nicht irgendwie, bis wir endlich mal vorbeikommen, sondern durch Jesus ist er hier in unsere Nähe. Er kommt uns nahe und hat die Brücke gebaut und in Jesus sind wir mit ihm verbunden. Das ist es, aber noch nicht alles. Paulus schreibt weiter und das Spannende, seid froh, dass ihr Deutsch lesen dürft. Im Griechischen ist das alles ein Satz, Vers 3 bis Vers 14. Paulus, ich sag's dir noch schlimmer wie ich, also im Satzbau. Also das war ihm so wichtig, das hat er in einen Satz ganz am Anfang da reingepackt. Paulus, und er schreibt dann eben weiter, Vers 11, außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Du hast richtig gehört. Also wir sind zum einen Erben, aber wir sind sogar so gut und privilegiert, egal was du Gott von dir hältst, dass wir zu Gottes Herrlichkeit beitragen dürfen. Hey, hallo, wir reden über den Gott, den ich mir kaum vorstellen kann, der in sich schon so perfekt und herrlich und cool ist. Und irgendwie soll ich zu seiner Herrlichkeit beitragen können. Krass, das checke ich ja schon gar nicht. Also damit tue ich mich echt schwer, dass ich mit meinen begrenzten Fähigkeiten und Gaben irgendwie was zu dieser perfekten Herrlichkeit von Gott dazukommen kann. Schreibt Paulus aber trotzdem da. Also wir sollen zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wahnsinn, oder? Was für ein Privileg. Also wie gesagt, wir sind Erben, wir sind Kinder Gottes, wie man es auch immer ausdrücken will. Und wenn du dir schwer tust zu sagen, bin ich das auch? Dann hat Paulus jetzt noch ein Indiz, wo er sagt, daran kannst du es merken. Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Also, der Heilige Geist als Anzahlung ist auch ein nettes Bild, gell? Da der Himmel noch nicht ganz da ist, hat Gott halt schon mal ein Stück Himmel hier in uns sein lassen, in Form des Heiligen Geistes. Auch eine Sache, ich weiß nicht, wie es dir geht damit. Begreifst du, hast du es im Kopf, dass Gott in dir ist? Auch so eine Tatsache, die wir theoretisch ganz leicht checken und wissen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Auch wenn ich noch nicht perfekt bin. Auch wenn ich immer wieder Sachen tue, die Gott nicht gefallen. Und hoffentlich wenigstens merke. Ist der Heilige Geist in mir? Außer ich schmeiße ihn raus. Das ist Gottes Anzahlung, Gottes Versprechen. Das stimmt, was ich dir da alles gesagt habe. Das stimmt, was mit Jesus war. Das stimmt, was uns in der Bibel berichtet ist. Und das stimmt auch, was Paulus uns gerade erzählt. Das kann ich dran merken, weil der Heilige Geist in mir ist. Wie merke ich den Heiligen Geist? Wenn ich ihn nicht merken will, gar nicht. Das sage ich jetzt mal ganz so hart. Ich muss schon ein bisschen aufmerksam sein. Manchmal glaube ich, du hast auch gar keine Chance, ihn nicht zu merken. Weil wenn der Heilige Geist will, dann merkst du ihn. Dann schiebt er dich, dann drückt er sich so, dann macht er dir ein gutes oder ein schlechtes Gewissen, dann schenkt er dir Frieden oder manchmal nervt er auch, ja, aber zum Guten. Also ich habe erlebt den Heiligen Geist immer wieder, wie er im richtigen Moment die richtigen Worte schenkt, den Mut zu schweigen schenkt, an irgendwas erinnert, mir seinen Frieden gibt, Gelassenheit, Ruhe. Das alles ist für mich Heiliger Geist in mir. Und ich bin mir sicher, es ist noch viel mehr, was ich noch nicht check und nicht merke, was der Heilige Geist in mir tut. Also ich möchte dir Mut machen, wenn du dir überlegst, habe ich den Heiligen Geist, ist der überhaupt in mir? Dann analysier mal deinen Alltag. Überleg dir, wo merkst du, dass dir auf einmal irgendwas einfällt? Könnte das nicht der Heilige Geist sein, der dich gerade an was erinnert? Wo merkst du, dass du ganz anders reagierst, wie deine Natur es normalerweise tut oder wie du es vor 3 Jahren getan hättest? Ich glaube, dann hat der Heilige Geist seine Finger im Spiel. Also hab da wirklich Mut, weil wenn du ihn nicht merken willst, dann wirst du ihn auch nicht merken. Man kann das alles wegdiskutieren und wegreden. Da mache ich euch keine Illusion. Aber ich mache euch Mut, auf euch das wahrzunehmen, was Gott in euch ist und in euch tut. Wenn ich mir klar mache, was er in letzter Zeit und in den letzten 20 Jahren, wo ich mehr mit ihm unterwegs bin, oh, es sind schon mehr als 20, ich wäre ja auch älter, dann merke ich, wie sehr mich Gott prägt und verändert. Das ist der Heilige Geist in mir. Dieses Siegel, diese Anzahlung, dieser Stempel, den Gott mir aufgedrückt hat. Und das ist ein geniales Bild. Also Siegel ist auch so ein Bild, was wir kaum mehr verwenden. Aber was noch verwendet wird, wenn ihr auf die Gemeinde geht oder am Gericht seid, dann wird ganz viel gesiegelt. Das ist die absolute Bestätigung neben der Unterschrift, dass dieses Dokument echt ist. Und Paulus sagt, du bist ein echter Christ, weil der Heilige Geist in dir lebt. Daran merkst du das. Das ist so der Stempel Gottes auf dir, in dir, durch dich. Und dann kann uns nichts mehr von Gott trennen. Das ist genau der Text, den Laura freundlicherweise vorhin schon vorgelesen hat, wo das drin vorkommt. Ich lese nochmal 2 Verse davon. Johannes 10 sagt es Jesus und mal nicht Paulus. Darum habe ich den Text noch mit reingenommen. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, gehört zu mir. Wie ein Schaf, das zum Hirten gehört. Und der Heilige Geist ist diese Bestätigung in dir, wir gehören dazu. Jetzt ist meine spannende Frage, was machen diese Worte mit dir? Ich habe ja gesagt, der Text liefert erstmal keine Antwort auf diese Frage, wer ist deine Nummer eins? Aber ich hoffe, er macht was mit dir beim Überlegen, wer ist meine Nummer eins und wie sieht das ganz praktisch auch in meinem Alltag aus? Und nein, du brauchst jetzt nicht verstecken, wenn dich der Text echt bewegt hat. Wenn dir vielleicht eine Träne im Auge spürt, weil ganz ehrlich, ich freue mich drüber, wenn es so ist. Ich merke, also wo ich diesen Text die Woche über durchgekaut habe, habe ich gemerkt, wie er mich zittern lässt. Wie er mir echt, und ich bin, wer mich kennt, ich habe nicht so viele emotionale Regungen im Regelfall. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das an mich ranlasse, wenn ich versuche, das sacken zu lassen und nicht so, ja, kenne ich, so wie wir das ganz oft abhaken, das ist Wahnsinn. Und wenn du das zum ersten oder eines der ersten Male hörst, möchte ich dir echt Mut machen. Lass es sacken. Merke wirklich, wie Gott dich sieht und wie er dich will und was er alles für dich auf sich nimmt. Und lass es vom Hirn langsam ins Herz und in deinen ganzen Körper sacken. Und jetzt ist die spannende Frage, was magst du, wenn es dann sackt? Wir starten, nebenbei bemerkt, auch bald in die Fastenzeit. Ja, dieses ganze Karnevalzeug darf dieses Jahr nicht so sein, wie vieles andere auch. Aber wir starten trotzdem in die Fastenzeit. Nein, und ich meine nicht die Bauchspeck-Wegzeit. Habe ich vielleicht auch nötig und der eine oder andere von uns, dem schadet es auch nicht. Keine Frage, aber das meine ich nicht mit Fasten. Sondern Fasten meine ich das, was die Bibel damit meint. Und dann geht es nicht um Nahrungsverzicht, um Bauchspeck wegzukriegen oder irgendwelchen anderen Speck, sondern zu sagen, ich will auf was verzichten, um mehr Zeit mit Gott zu haben, um bewusst Zeit mit Gott zu haben. Und ja, das kann Essen sein. Ob es das Stückchen Schokolade rausreißt, die 2 Sekunden, die du brauchst, um das zu verschlingen, weiß ich nicht. Aber wenn du eine Mahlzeit weglässt und sagst, in der Zeit will ich beten, dann ist es im biblischen Sinn. Wenn du sagst, kein YouTube mehr nach 21 Uhr, ja, außer es ist vielleicht eine Predigt, dann kann das Zeit sein, die du für Gott nutzt. Wenn du sagst, Netflix, Amazon Prime oder was auch immer du nutzt, nie mehr donnerstags. Donnerstags abends habe ich jetzt Zeit für Gott. Dann ist das Fasten. Wenn du dir sagst, ich stehe heute Morgen eine halbe Stunde früher auf, dann ist das in gewisser Weise auch Fasten, Schlaffasten. Übertreib das bitte nicht, ja, mit dem Schlaffasten. Aber ich möchte dich hinterfragen und dir sagen, okay, wie willst du vielleicht auch diese Fastenzeit nutzen? Nicht um dir zu beweisen, dass du schaffst, 6 Wochen ohne Netflix oder weiß ich was auszukommen. Das ist auch wieder die falsche Motivation. Sondern um diese Zeit, die du dann gewinnst, gut mit Gott zu verbringen. Und genau deshalb habe ich für die, die im Raum sind, sorry, zu euch nach Hause war mir zu weit, habe ich jedem einen Zettel gegeben und dafür gesorgt, dass ihr einen Stift in der Nähe habt und möchte euch Mut machen, dass ihr jetzt am Ende dieser Predigt mit diesem Text im Hinterkopf einfach nochmal überlegt, was könnte ich die nächsten 6 Wochen mal fasten? Aber nicht um des Fastens willen, sondern einfach, weil ich diese Zeit bewusst mit Gott verbringen will. Und als zweite Frage aber auch gleich, wie willst du diese Zeit verbringen? Und vielleicht sagst du auch, ich will mal was Neues ausprobieren. Dann sag, in der einen Woche probiere ich mal das, in der anderen Woche probiere ich mal das. Mir ist wurscht was. Mir geht es um diesen Grundgedanken, wenn dir Gott wichtig ist und wenn du gemerkt hast, Wahnsinn, was er für mich getan hat, dann überleg doch jetzt mal einen Moment, wie kann ich diese Zeit bis Ostern, das ist ein begrenzter Zeitraum, ist immer gut, um irgendwas zu üben und zu gucken, ob einem das taugt, ob einem das hilft, weil nur eine Gewohnheit, um eine Gewohnheit zu machen, ist purer Quatsch. Aber vielleicht kannst du was Neues einüben, wo dir hilft, dir bewusster zu machen, Zeit mit Gott zu verbringen und dich einfach zu freuen. Und vielleicht, ja, vielleicht liest du in dieser Zeit Bibel, vielleicht hörst du in dieser Zeit einfach nur Musik, vielleicht setzt du dich einfach auf den Stuhl und freust dich drüber, dass Gott dich mag. Das ist auch Zeit mit Gott. Da muss man nichts machen. Ich möchte dir echt Mut machen. Geh mal kurz in dich. Danke an Erik, der diese Zeit musikalisch untermalt. Und lass das sacken, was gerade war. Und diesen Zettel, vielleicht hängst du ihn an den Kühlschrank, an den Schreibtisch. Vielleicht packst du ihn in den Brief und gibst ihn einem Freund und sagst, gib ihn mir in 6 Wochen. Dann bin ich mal gespannt, ob ich mich noch daran erinnere. Keine Ahnung, was du damit machst. Vielleicht redest du auch gleich noch mit jemandem drüber, damit dich nächste Woche jemand fragen kann, ob du am Mittwoch angefangen hast. Ich weiß, mir hilft das. Ich habe so einen Gesprächspartner, dem ich ab und zu mal sage, frag mich nächste Woche mal, ob ich es gemacht habe. Das hilft. Ja? Ich mache dir Mut, geh mal in dich und ich bin gespannt, was du dann bis Ostern mit Gott erleben wirst. Gott segne dich dabei. Amen.